übrigens ist noch nicht angekommen, die Mail. Kannst du mir die nochmal aufschreiben?
Komisch. Wie schauen eigentlich die Aufnahmen aus mit diesem kleinen Knopf? Sind die gut?
Ja. Passen, ja.
So, günstig. Das ist aber schön.
Ja. 0151.
Ja.
0151.
Ja, wer dann?
Ja. 57. 83. 49. 44.
Bleib da rum, gell?
Ja. Dankeschön. Naja, das hat der Joas gestern auch gesagt.
Ja. So, meine Damen und Herren, der Gast unseres nächsten Gespräches ist bereits eingetroffen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Herzlich willkommen an unserem Stand. Wir haben hier einen Gemeinschaftsstand der Evangelischen Akademikerschaft und der Gemeinschaft katholischer Männer und Frauen im Bund Neudeutschland, die die Akademiker quasi auf der katholischen Seite vertreten, und freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns kommen. Als die erste Landtagspräsidentin von 10 Landtagspräsidenten, die es bisher nach 45 in Bayern gegeben hat, sind Sie eine große Ehre. Und wir hatten als Themenbereiche kurz angesprochen, dass wir Ihre Erfahrungen zum Thema Frau in der Kirche ansprechen dürfen, dann den Bereich Frau in Gesellschaft und Politik, und dann will ich am Schluss natürlich auch noch ein paar Fragen zu Ihrer Funktion als Landtagspräsidentin stellen. Zunächst zu dem Bereich Frau in der Kirche. Die traditionelle Karriere einer jungen Frau in der katholischen Kirche beginnt ja damit, dass sie nach der Erstkommunion gefragt wird, ob sie denn nicht Ministrantin in der Pfarrei werden könnte. Nun sind Sie ja noch vor dem Konzil, vor dem Zweiten Vatikanum in der Erstkommunion gewesen, sodass Sie die Frage nicht gemacht haben. Ich weiß aber aus den Unterlagen, Sie waren in der kirchlichen Jugendarbeit tätig. Sie haben also schon quasi im ehrenamtlichen Bereich einen ersten Sprung und Erfahrung in kirchlicher Arbeit als Frau, als Mädchen gehabt. Wie war das damals, Herr Stamm?
Ja, zunächst darf ich sagen, nach der Frage Ministrantinnen, wenn ich da vielleicht noch ein bisschen zurückgehen darf, also bei mir war es noch nicht so, aber ich habe ja 3 Kinder und unser Sohnemann, der war also, ist dann gleich nach der Kommunion zu den Ministranten gegangen, und unsere jüngste Tochter, die war noch in der Zeit, wo also noch keine Ministrantinnen zugelassen waren. Und als sie dann Kommunion hatte, haben sich dann die Mädchen in der Pfarrei zusammengetan und haben gesagt, wir wollen jetzt auch ministrieren. Weil das waren schon in ein paar Pfarreien, aber in unserer noch nicht. Und als die Buben das gehört haben, unter anderem auch mein Sohn, hat er zu meiner Tochter gesagt, wenn ihr ministriert, ihr Mädchen, dann hören wir alle auf. Worauf die Mädchen dann gesagt haben, an der Spitze meine Tochter und seine Schwester, könnt ruhig aufhören, wir sind genug. Und es ist heute ja noch so. Ja, und jetzt zu der Frage eben auch, was die Jugendarbeit bei mir anbelangt. Es ist tatsächlich so, ich bin ja Erzieherin und war also auch im Beruf gewesen und bin dann eben, obwohl das nicht von mir beabsichtigt war, bin ich eben gefragt worden, ob ich in der Diözese Würzburg eben hauptamtlich in der Jugendarbeit sein kann und sein darf. Und damals war ja alles noch strikt getrennt, weibliche Jugend, männliche Jugend, Jungscha, Froscha, das waren also so die 8- bis 11-jährigen Mädchen, das war die Froscha, Jungen, das waren die Jungscha. Dann kam sie KJG, also katholische Jugendgemeinde, streng getrennt in Büblein und in Weiblein. Und wir hatten auch noch zwei Jugendpfarrer, für die männliche Seite Jugendpfarrer, für die weibliche Seite Jugendpfarrer. Aber ich war von 1966 bis 1970 in der Jugendarbeit. Und kurz vor meinem Ausscheiden, wo dann unsere erste Tochter auf die Welt kam, habe ich aufgehört, außerhäuslich zu arbeiten. Und kurz vor meinem Ausscheiden wurden dann, also auch schon, haben wir dann nur noch einen Jugendpfarrer in der Diözese Würzburg gehabt. Also so kurz vor 1970, wo dann ein Jugendpfarrer für die männliche und für die weibliche Jugend zuständig war. Also das sind so meine Erinnerungen. Hat alles ein bisschen lange gedauert, aber es hat sich entwickelt, so nach dem Motto, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja.
Nochmal zum Thema Frau in der Kirche. Ich bleibe bei den Ministrantinnen. Ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie das für was Selbstverständliches halten, dass Ministrantinnen genauso dazugehören wie Ministranten und Sie das quasi einem Pfarrer übel nehmen, wenn er quasi Ministrantinnen ausschließen würde.
Ja, es ist so. Es haben natürlich sehr, sehr viele Pfarrer, haben also sehr, sehr lange gezögert. Die Bischöfe waren sich ja auch nicht einig gewesen und da haben wir dann also schon erlebt, wenn dann Kommunion gewesen oder vor allen Dingen auch Firmung und der Bischof war da, da hat man sich nicht so unbedingt getraut, die Mädchen dann auch einzusetzen. Und ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo unsere Tochter auch noch Ministrantin gewesen ist, da haben die immer genau aufgepasst und da haben sie gemerkt, dass die Jungs sich immer die besonderen Zeiten ausgesucht haben und also die besonderen Hochämter auch. Und wenn es um Frühmessen gegangen ist oder auch um Abendessen, da waren dann also in der Mehrzeit immer die Mädchen. Aber es haben ja die Jungen eingeteilt, wie das also so ist. Das ist heute auch schon anders, gell?
Ich wechsle jetzt mal zu den Ehrenamtlichen, zu den Hauptamtlichen zwischendurch in der Kirche. Wir haben ja viele Frauen, die Pastoralreferentinnen sind, die ein volles Theologiestudium haben, Diplom-Theologinnen in der Regel, und die sehr darunter leiden, dass sie offiziell zum Beispiel nicht predigen dürfen in der katholischen Kirche, obwohl viele Pfarrer natürlich sagen, ich habe jetzt den Notfall, die predigt jetzt bei mir, und quasi dann den Notfall zum Regelfall erklären, wenn mal wieder Zeit ist für die Pastoralreferentin. Wie stehen Sie denn dazu, was die Funktion der Pastoralreferentin in der katholischen Kirche anbelangt?
Also ich muss sagen, da bin ich noch sehr unzufrieden über die Entwicklung. Sie haben ja wirklich gesagt, dass das also voll ausgebildete Frauen sind, also hochqualifizierte Frauen. Und ich weiß also nicht, wie also die Personalnot in meiner Mutterkirche ja noch sein muss, bis man also Frauen offiziell zum diakonischen Dienst zulässt. Und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt also unbedingt sagen, wann kriegen wir endlich die Priester bei für Frauen. Also ich denke, man soll nicht nach den Sternen greifen, die man nicht unbedingt erreichen kann. Aber Frauen heute zum diakonischen Dienst nicht zuzulassen, ist mir unbegreiflich. Vor allen Dingen, wenn ich die Not unserer Priester sehe. Wenn ich sehe, wie die Pfarrgemeinschaften sich entwickelt haben. Wenn ich sehe, wie groß die Pfarreien sind. Wenn ich mir auch überlege, dass er eigentlich ein Priester geworden ist, weil er auch in der Seelsorge vor allen Dingen auch noch sein möchte und dass er auch eigentlich auch seine Hauptaufgabe ist und Menschen ja auch den Seelsorger noch brauchen. Und ich hoffe nicht, dass wir da nur der Not gehorchen. Es ist da überall in unserer Gesellschaft bisher immer so gewesen, nur wenn man immer nicht mehr wusste, ob das jetzt bei der Polizei war oder wie auch immer, immer dann, wenn man nicht mehr genügend, wenn ich das mal so formulieren darf, genügend männlichen Nachwuchs gehabt hat, dann hat man gesagt, jetzt muss man halt doch mal die Frauen zulassen, weil es nicht mehr anders geht. Und ich denke, Kirche, auch meine Kirche, braucht im Grunde genommen auch die Frauen, die hochqualifizierten Frauen und nicht also anerkannt im diakonischen Dienst zu sein, ist für mich aus der Sicht, die sich mittlerweile in den Pfarreien tut, nicht mehr verständlich. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Sie hören es am Beifall hier, das ist wirklich die Meinung vieler Christen, die Sie jetzt hier auch vorgetragen haben. Ich will ein anderes Berufsbild noch ansprechen. Das ist das Berufsbild der Ordensfrau. Bei der Eröffnung des Ökumenischen Kirchentags, Sie haben ja mit eröffnet, ist das Bild von Mutter Teresa gezeigt worden. Und wir wissen, dass viele unserer Oberstufenschülerinnen sowohl die Pastoralreferentin als ein interessantes Lebensbild vor sich sehen, aber auch die Ordensfrau als Lebensbild vor sich sehen. Ich habe mal in einem Interview bei BR Alpha von Ihnen gehört, dass eine Klosterschwester für Sie fast Mutter war. Sie kennen also auch dieses Berufsbild ganz gut. Wie sehen Sie denn die Berufsperspektiven für junge Frauen, die zum Beispiel in einen Orden eintreten wollen?
Also ich stelle fest, ich habe ja nach wie vor erfreulicherweise und dankenswerterweise noch sehr, sehr viele Kontakte auch in die Orden hinein und stelle fest, dass es mittlerweile also Orden doch schon auch verstanden haben, eben auch junge Frauen anzusprechen. Das geht ja so weit, dass sie sagen, also ihr müsst nicht unbedingt dann auch in die Ordenstracht hier einsteigen, sondern ihr könnt auch weiterhin eben in der zivilen Kleidung eben auch nach außen hin erscheinen. Und es sind vor allen Dingen auch Orden, die sich sehr, sagen wir mal, auch in die Gesellschaft einbringen, die auch Antworten geben. Und die haben jetzt natürlich nicht den Nachwuchs, den wir da mal in früheren Jahren gehabt haben. Aber mittlerweile ist ja jeder Orden, vor allen Dingen auch die Frauenorden, sind ja dankbar und sagen, ja, wir haben ein Glück, zu uns sind wieder eine oder zwei oder auch drei neue Schwestern eingetreten. Und es gibt da schon auch in der Ordensleitung eben auch veränderte Strukturen, die sich eben auch auf diese jungen Frauen einstellen. Aber ja, vielleicht kriegen wir wieder mal eine Zeit, wo dann Menschen sagen, jawohl, ich gehe auch wieder ganz bewusst diesen Weg, aber da warten wir jetzt eigentlich schon viele Jahre drauf.
Ich habe ein neues Thema, Frau Stamm. Sie waren damals sehr enttäuscht, wie sich die katholischen Bischöfe aus der Schwangerenberatung zurückgezogen haben. Sie gehören ja mit zu den Initiatoren von Donum Vitae. Ich habe mal gelesen, dass Sie gesagt haben, ich habe damals ziemlich viele Gespräche mit Bischöfen führen können. Und ich habe dabei auch zwar nicht Zustimmung, aber viel Verständnis gefunden. Wie war das damals?
Ja, also das ist eine Zeit, also ich glaube, oder ich will mal so für mich sagen, ich glaube, dass das so die schwerste Zeit in meiner politischen Verantwortung gewesen ist. Ich war ja zuständig als Staatssekretärin und als Ministerin lange Jahre für den Aufbau der Schwangerenberatung in Bayern. Und ich habe großen Wert darauf gelegt, dass wir diese Schwangerenberatung eben auch im kirchlichen Bereich aufgebaut haben. Also bei der Diakonie, bei der Caritas, beim Sozialdienst katholischer Frauen. Und die Kirchen wollten ja auch in diesem staatlichen System bleiben. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich also die Kirche als Institution immer schwerer tut, hier in dieser Verantwortung zu sein, da einen Schein auszugeben, habe ich natürlich gerungen, wie wir in Bayern unsere doch sehr christlich geprägte Schwangerenberatung auch aufrechterhalten können. Und ich habe gemerkt, es geht mir einfach den Bach runter und habe dann Gespräch mit dem Kardinal geführt, ich habe dann Gespräch mit vielen bayerischen Bischöfen geführt und der Kardinal hat damals gesagt, ja, an uns liegt es nicht und wir wissen, und in Bayern ist es ganz anders wie anderswo. Wir waren ja das erste Bundesland, das überhaupt ein Schwangerenberatungsgesetz auf den Weg gebracht hat, wo wir praktisch die Pflicht auch für die Beratung in Gang gesetzt haben. Also der langen Rede kurzer Sinn. Es ist eben in Rom entschieden worden, dass die Kirche aussteigen muss. Das habe ich verstanden. Aber ich habe gesagt, ja gut, aber wenn die Kirche als Institution aussteigt, wovor ich Verständnis habe, haben wir dann Laien in der Kirche hier nicht eine Aufgabe, also hier einfach zu sagen, wir decken hier eine Lücke. Und so kam es eben zu Donum Vitae. Und dass wir heute noch nicht die Versöhnung haben, auch mit bestimmten Amtsträgern in der Kirche, das kann ich nicht nachvollziehen. Sondern einfach, wenn Christen sich dem Menschen verpflichtet fühlen, dem Leben des Menschen verpflichtet fühlen, sich dem ungeborenen Leben verpflichtet fühlen, dann müsste es doch zumindest sein, also dass man hier sagt, schön, dass es euch gibt. Ihr macht die Aufgabe noch eben auch in einem christlich verstandenen Sinne. Sie ist bei euch gut aufgehoben. Wir haben Vertrauen zu euch. Bitte macht das weiter. Und ich hoffe nur, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo wir einfach sagen, lassen wir das, was gewesen ist, und nehmen uns nicht gegenseitig die Luft weg. Ich muss sagen, viele sind damals nicht aus Enttäuschung ihrer Kirche ausgetreten, sondern wir sind dabei geblieben. Wir haben gesagt, wir wollen, wir sind in unserer Kirche, wir wollen hier auch dafür gerade stehen, als Laien unsere christliche Verantwortung wahrzunehmen. Und ich hoffe da immer noch, dass wir da uns auch nach vorne bewegen, auch auf einem ökumenischen Kirchentag.
Vielen Dank, Herr Stamm.
Und Dolomite ist ja hier sehr gut vertreten auch.
Wir haben Sie jetzt quasi auch als politische Frau erlebt. Und da schließe ich jetzt den nächsten Themenkreis an mit der Ausgangsfrage. Sie haben sich sehr früh gegen die Frauenquote ausgesprochen. Ist es heute noch so? Wie sehen Sie das?
Also ich bin ja immer wieder gefragt worden, weil ich war ja keine Quotenfrau. Und da habe ich immer gesagt, nein, also ich möchte nicht aufgrund einer Quote ja in eine besonders verantwortliche Position hineinkommen. Also ob das jetzt in der Politik ist oder ob es im Bereich der Wirtschaft ist oder auch im Bereich der Kirche. Ich will das also hier jetzt hier auch mal mit einbeziehen. Aber ich musste leider erfahren und spüren, vor allen Dingen auch der Partei, der ich angehöre, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich zur CSU gehöre, dass es da keine wesentlichen Fortschritte gegeben hat in den zurückliegenden Jahren. Im Gegensatz, wir haben sogar Rückschritte. Interessant ist zum Beispiel für mich, dass die Telekom jetzt eine Frauenquote hier auf den Weg bringt. Und dann habe ich einfach, um auch mal einer meiner Partei mal so ein bisschen auf den Spiegel vorzuhalten, dann habe ich einfach gesagt, also wenn es nicht von selbst weitergeht, wir haben mittlerweile so viele hochqualifizierte Frauen, die brauchen keine Quote mehr. Aber wenn die nicht gesehen werden, dann muss man einfach sagen, so jetzt machen wir wenigstens mal eine innerparteiliche Quote. Ob die dann kommt, das will ich jetzt noch gar nicht wissen. Aber ich möchte einfach sagen, es müssen die Frauen wahrgenommen werden, die da sind, die Verantwortung übernehmen wollen in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen auch im politischen Bereich. Und wenn sie nicht freiwillig wahrgenommen werden, dann muss man das eben etwas mit Druck machen und notfalls auch mit einer innerparteilichen Quote.
Ja. Sie sind ja ein Paradebeispiel dafür, wie man Familie, Beruf und Politik miteinander vereinbaren kann. Sie sind ja seit 1972 in Würzburg im Stadtrat gewesen, wurden dann 1976 in den Landtag gewählt, waren eine Zeit lang Stadträtin und Abgeordnete des Bayerischen Landtags, also haben ein großes Paket auch geschultert, was die Möglichkeiten parlamentarischer Arbeit anbelangt. Aber sie hat auch Familie. Sie haben ja gesagt, drei Kinder. Wie ist das zu vereinbaren? Was haben Sie für ein Rezept gehabt, um das gut hinzukriegen? Denn wir sehen ja, dass Sie das gut gemeistert haben.
Also das Erste war natürlich, dass mein Mann dazu Ja gesagt hat. Obwohl, wenn er gewusst hätte von Anfang an, wo das hinführt, wüsste ich nicht. Also es sind 1972, ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich habe also bei unserer ersten Tochter habe ich aufgehört mit meiner Berufstätigkeit, weil hauptamtlich in der Jugendarbeit, viel unterwegs, habe gedacht, das kriegst du nicht auf die Rolle, habe auch gemeint, naja gut, Familie hat in deiner eigenen Kindheit jetzt nicht unbedingt die Rolle gespielt, jetzt mach das du mal. Und 1972 sind dann ganz bewusst bei uns im Würzburger Stadtrat Frauen gesucht worden, auch von meiner Partei damals. Und da bin ich eben angesprochen worden, eben auch, weil ich eben auch durch die Jugendarbeit doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, ob ich da nicht bereit wäre zu kandidieren. Ich habe zunächst gezögert, weil mein Mann kommt, also ist also auch sehr politisch engagiert, hätte es genauso auch machen können. Und dann haben wir daheim geredet und mein Mann hat natürlich gesehen, ja, so glücklich bin ich jetzt also ausschließlich zu Hause auch nicht. Die könnten noch ein bisschen was brauchen. Und dann hat er gesagt, jetzt kandidier doch und mach du das und kandidier für den Stadtrat. Hab dann auch keinen guten Platz gehabt. Dann hat er gesagt, wir machen jetzt einen guten Wahlkampf. Hat mich also damals 1000%ig unterstützt für ein Wahlkampfjahr. Und er hat ja jetzt ja vor ein paar Wochen auch in meinem Interview der Süddeutschen Zeitung, übrigens das erste Interview, das er gemacht hat, nach fast 40 Jahren, also meiner politischen Tätigkeit, hat er auch zum Ausdruck gebracht, also wenn er natürlich gewusst hätte, wo das endet, wüsste er nicht mehr, dass es heute also so ist. Also das heißt, er hat sich natürlich sehr, sehr intensiv um die Kinder auch gekümmert von der Zeit her. Haushalt konnte ich in meinen finanziellen Verhältnissen immer immer auch regeln mit einem Arbeitsplatz, den ich also im Haushalt hatte. Aber ich will dazu sagen, es war nicht immer einfach gewesen und ich bin vor allen Dingen in den ersten 10 Jahren doch mit viel, viel schlechtem Gewissen durch die Gegend gegangen. Ne? Und jetzt also bei meiner grünen Tochter hat man mich auch gefragt, in Parteikreisen, was hast du falsch gemacht in der Erziehung? Ja? Und da habe ich dann wieder, da ist dann mein Mutterinstinkt wieder in mir gewachsen, habe ich gesagt, gar nichts habe ich falsch gemacht. Ja? In der Beziehung nicht.
Wir haben jetzt quasi schon mal einen Punkt gefunden. Sie hatten quasi Ihren Ehemann als Coach, der Sie quasi ermutigt hat, in die Kommunalpolitik zu gehen. Darf ich gleich die zweite Frage anschließen? Halten Sie es für denkbar, dass junge Frauen schneller in der Kommunalpolitik in ein Amt einsteigen? Dass man sagt, es wäre ein guter Einstieg, um sich zu engagieren? Oder sagen Sie, es ist vielleicht günstiger, über Bürgerinitiativen zu starten oder über ehrenamtliche Tätigkeit zu starten? Was ist denn eine gute Startposition für eine Frau, die durchaus in die Politik gehen will?
Also sagen wir mal, der vorpolitische Raum ist schon einmal gut, der ehrenamtliche Raum, auch der kirchliche Bereich. Also wenn ich denke, so an unsere Generation, nehmen wir jetzt den Präsidenten hier auf katholischer Seite des Ökumenischen Kirchentages, Präsident des Zentralkomitees, alles Glück, kommt aus der Jugendarbeit. Thomas Goppel kommt also aus der Jugendarbeit und da kann ich also viele, viele Namen auch sagen, eben Politiker und Politikerinnen meines Alters, die aus der Jugendarbeit kommen, das hat abgenommen und ich würde das also sehr bedauern, wenn wir zunehmend also ja Verantwortliche in der Politik hätten, die aus diesem vorpolitischen, ehrenamtlichen Bereich und damit auch natürlich auch aus unserem christlichen Bereich nicht mehr kommen würden. Und was die Kommunalpolitik anbelangt, also ich würde sagen, die Kommunalpolitik ist das kleine Einmaleins überhaupt. Also wer dort gewesen ist, der kann eigentlich später so schnell nichts mehr falsch machen.
Darf ich nochmal zurückkommen zu der Situation Ihres Mannes? Ich glaube, dass viele Frauen sich wünschen, dass so eine veränderte Vaterrolle, Rolle des Ehemanns, wie Sie sie geschildert haben, mehr Platz greift. Was kann man denn da tun dazu, dass dieses Modell, dass der Vater im Haushalt auch entsprechend mit anpackt, dass sowas mehr Anerkennung findet und damit auch den Frauen die Möglichkeit erleichtert, politisch aktiv zu werden?
Also ich glaube, da haben wir auch in der Familienpolitik einen ganz guten Ansatz, nämlich sozusagen in den Vatermonaten. Ja? Das war ja auch nicht unbedingt hier, dass man also Elterngeld verbunden hat damit, dass man eben länger Elterngeld bekommt, wenn die Väter auch eine bestimmte Zeit zu Hause bleiben. Es war schwierig gewesen, auch in der politischen Landschaft, sich mit einem Gedanken auseinanderzusetzen. Aber wir stellen fest, dass von Jahr zu Jahr die Anzahl der Väter steigt, der jungen Väter, die auch hier eben diese Vätermonate in Anspruch nehmen und sagen, es ist gut für mich und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und jetzt, wenn man mal unsere Großvätergeneration anschaut, also wir haben insgesamt glückliche Großeltern, viele älter werdende Menschen müssen ja warten, sehnsüchtigst auf einen Enkel. Das ist ja nicht so, dass viele haben ja die Freude gar nicht mehr. Und die, die es dann Enkel haben, das sieht man mal, also dann haben die auf einmal weniger Zeit, weil sie sehr mit ihren Enkeln beschäftigt sind. Und die Großväter noch intensiver, die sind weniger am Stammtisch und weniger dort, wo sie auch Ehrenämter hatten, weil sie eben sehr, sehr viel Zeit für die Enkel aufbringen. Und das formuliere ich das immer so, sage ich, warum müssen Väter als Großväter werden, um Zeit für ihre Enkel zu haben? Damit beweisen sie, dass sie das nachholen wollen, was sie mit ihren Kindern nicht tun konnten. Und ich glaube, diese Gesellschaft muss das einfach lernen, dass unsere Kinder auch Väter brauchen. Unsere Kinder wachsen im Übrigen viel zu wenig auch mit diesem männlichen Element auf. Im Kindergarten kommen unsere Kinder in der Regel nicht auf Männer, in der Grundschule auch nicht. Dann allenfalls mal das erste Mal dann auch im Sportverein, wenn dann also die Kinder dort unterwegs sind. Und das ist für die Entwicklung unserer Kinder auch ganz wichtig, wenn wir uns vor allen Dingen auch vorstellen, dass wir ja auch immer mehr Kinder haben, die von Alleinerziehenden erzogen werden. Und die Alleinerziehenden in der Regel auch dann wieder in der Mehrheit die Mütter sind. Was dann unseren Kindern fehlt, also dass der Vater oder auch diese Bezugsperson ist für Kinder auch ganz, ganz wichtig im Heranwachsen.
Vielen Dank. Als Frau in der Politik, Frau Stamm, haben Sie ja auch ein Gespür dafür, wie weit Politik ankommt. Sie haben mal geschrieben von den Zickzack-Bewegungen der Entscheidungen, die für viele Bürger draußen, auch für viele Frauen, mit Frust und Vertrauensverlust verbunden ist. Sie sind aber gleichzeitig als Landtagspräsidentin eine Person, die sich sehr um diese Wiedergewinnung des Vertrauens in die Politik bemüht. Wie sehen Sie das Feld? Wie sehen Sie die Möglichkeit, Vertrauen in die Politik wiederzugewinnen?
Also das ist sehr, sehr schwierig. Ich komme ja gerade aus einer Diskussion, wo es um die Pflege geht. Also so nach dem Motto, ist Pflege schon ein Pflegefall? Also das war die Überschrift. Und da ist vor allen Dingen auch thematisiert worden, dass ja vor kurzem die Politik sich darauf geeinigt hat, dass es in der Pflege einen Mindestlohn gibt. Man hat sich also auf diesen Mindestlohn vereinbart. Es war ein Kompromiss gewesen. Die Pflegeverbände haben sich dem auch angeschlossen. Und plötzlich fängt man also jetzt in der Politik wieder an zu diskutieren, ob man also tatsächlich auch diesen Mindestlohn jetzt auf den Weg bringen kann oder nicht. Und da muss ich sagen, das sind alles so Akzente, wo Leute sagen, ja, was soll man euch jetzt noch glauben? Und die Problematik ist, auch wenn wir jetzt sehen, dass es geht ja nicht nur darum, dass die kleinen Parteien immer mehr profitieren, sondern es geht insgesamt um die Riesenpartei der Nichtwähler, die hier von Wahl zu Wahl zunimmt. Und da stelle ich fest, dass eben ein Urvertrauen auch in die Politik verloren gegangen ist. Ja? Und darum sage ich immer, ich sage es auch immer zu meinen Ministerpräsidenten, wir dürfen nur das noch ankündigen, was wir auch tatsächlich dann auch durchführen können. Dann lieber mal zurückhaltender zu sein in einer Ankündigung. Wenn ich heute die Zeitungen aufschlage, dann kriege ich schon wieder Herzklopfen oder dicken Hals oder wie auch immer. Wir haben gesagt, wir sparen in der Bildung nichts ein in Bayern. Heute müssen wir lesen, es könnte doch sein, dass Lehrerplanstellen ein. Ja, wenn wir gesagt haben, wir sparen nicht ein, dann dürfen wir nicht einsparen. Wenn wir doch einsparen müssen, dann hätten wir es jetzt sagen dürfen, dass wir da nicht einsparen. Die Bildung ist nun einmal ein, das ist die Zukunft. Das ist die Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts. Also nur noch das Versprechen, was man auch halten könnte.
Sie haben in Ihrer Eröffnungsrede als Landtagspräsidentin, die erste Frau als Landtagspräsidentin in Bayern, ich habe es bei der Begrüßung schon gesagt, die Gemeinsamkeiten der politischen Parteien betont. Sie sind frei gewählt, sind demokratische Parteien und sie orientieren sich in ihrer Entscheidung an dem Gewissen. An dem letzten Punkt will ich kurz mal nachfragen, denn Sie haben im anderen Zusammenhang auch problematisiert, dass die Ethik, auf die sich ja das Gewissen quasi stützt, sehr im Schwanken ist, und Sie haben im Zusammenhang mit der Gier-Debatte auch gesagt, dass sie mehr und mehr verloren geht, die Ethik. Das heißt also, dass auch der Abgeordnete in einer schwierigen Situation jetzt ist, wenn man sich quasi darauf verlässt, er hat ein gutes Gewissen und wird dann entsprechend entscheiden, in Geizig die Maßstäbe für die Gewissensbildung, wie sie meinen, den Bach hinuntergehen.
Ja, es ist ganz schwierig. Wann machen wir, die wir in der politischen Verantwortung sind, eine Entscheidung zur Gewissensfrage? Ich kann nicht jede Entscheidung zur Gewissensfrage machen. So nach dem Motto, wenn ich mich über was ärgere, was da mehrheitlich in der jeweiligen Partei beschlossen worden ist, muss ich trotzdem schauen, dass ich hier auch in der Solidarität bleibe. Ich kann innerparteilich kämpfen für eine Überzeugung, für die ich stehe. Wenn ich mich da nicht durchsetze, dann muss ich eben abwägen, kann ich mich jetzt der Mehrheit anschließen oder nicht. Und in der Regel kann ich mich der Mehrheit anschließen, weil ich es nicht zur Gewissensfrage machen muss. Ich bin ja auch darauf angewiesen, wenn ich mal zur Mehrheit gehöre bei der Meinungsbildung, dass dann diejenigen, die jetzt bei der Meinungsbildung anderer Meinung gewesen sind, dass die sich dann auch der Mehrheitsentscheidung anschließen, damit wir dann letztlich auch, dann, wenn wir die Mehrheit tatsächlich brauchen, die dann auch durchsetzen können. Ich darf es mal ganz, also ich habe ganz, ich habe auch bestimmte Entscheidungen, habe ich schon in den zurückliegenden Jahren auch zur Gewissensfrage gemacht, wo mir es dann egal ist. Zum Beispiel, wo wir in Bayern das Sonn- und Feiertagsgesetz aufgeweicht haben. Ne? Da ging es darum, ob wir jetzt am Wochenende an den Tankstellen unser Auto waschen können oder nicht. Da hat man gemeint, naja, damit nicht mehr so viele Leute nach Österreich fahren zum Tanken, und Und in Österreich können sie ihr Auto waschen, aber bei uns können sie es nicht. Also dann machen wir auch einmal bei uns die Waschanlagen auf. Wenn man da ein Gesetz dafür ändern muss, weil ich sage, also Moment mal, wenn ich jetzt für die Waschanlagen an den Tankstellen hier das Sonn- und Feiertagsgesetz aufweiche, und wenn dann die Gärtner kommen oder die Gemüsebauern und sagen, wir müssen am Wochenende erfahren, weil sonst haben wir keine frische Ware am Montag oder wie auch immer. Also das sind einfach so Dinge, dass wir einfach sagen müssen. Und das sehe ich gerade auch, wenn wir, sagen wir mal auch, Ökumenischer Kirchentag, wenn wir auch an den Werten, an den christlich orientierten Werten uns auch weiterhin emporarbeiten wollen, dann muss Politik schon auch noch schauen, dass es auch noch ja, mit einer Werteordnung in unserer Gesellschaft übereinstimmt, die auch von christlichen Werten noch geprägt ist. Es ist nicht einfach.
Sie haben ja jetzt in dem Zusammenhang diese Meinungsbildungsprozesse in der Fraktion beschrieben. Ich habe mal von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, wir brauchen in den Parteien eine bessere Gesprächskultur. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, also weniger verordnet, sondern einfach, dass man sich also wirklich auch, einfach auch an den Dingen orientiert, dass man auch ihn hört, ja. Wenn jetzt zum Beispiel geklagt wird, auch im sozialen Bereich, wieder im Pflegebereich, wir haben da zu viel Bürokratie, dass ich dann wirklich auch zu denen gehe und sage, wie sieht es jetzt auch bei euch, wie ist es mit der Bürokratie, wie belastet euch das, ja. Und das muss man im Grunde genommen, muss man das letztlich auch einbringen können, ja. Oder wenn der Bildungsminister eben auch sagt, er will mehr pädagogische Freiheit auch an den Schulen. Da muss man eben auch sehen, ja, wie wirkt sich das auch in den einzelnen Schulen aus? Auch so ein Stück loslassen. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass der Staat auch in seiner Obrigkeit da ganz oben auch ein Stück loslässt und mehr Verantwortung nach unten weitergibt, dort wo Verantwortung wahrgenommen werden will. Und ich bin mittlerweile zutiefst davon überzeugt, dass wir viele, viele Menschen haben, die Verantwortung nicht von sich wegschieben, sondern die letztlich auch Verantwortung wahrnehmen. Und da muss der Staat loslassen. Man muss auch Vertrauen haben und sagen, jawohl, ich muss nicht alles im Einzelnen bestimmen, sondern hier gibt es wunderbare Menschen mit einer hohen Qualifikation, mit einer hohen Einsatzbereitschaft, die ihre Verantwortung wahrnehmen wollen, aber in ihrer Verantwortung natürlich auch Spielräume haben wollen und in ihrer Verantwortung auch kreativ sein wollen.
Ich muss mal nochmal nachfragen, ich habe das mit der Gesprächskultur innerhalb der Partei auch so verstanden, dass wenn man zum Beispiel als Frau in der Politik eine Position hat, dann muss man versuchen, Leute zu gewinnen in der Fraktion oder in der Partei, die einen da unterstützen, und möglicherweise gibt es da zu wenig Gespräche miteinander, um da auch mal auf einen Konsens zu kommen, der dann wirklich wieder, wie Sie sagen, der Bevölkerung insgesamt gut vermittelt werden kann, sonst wird dann quasi aneinander vorbeigeredet und nicht miteinander gesprochen. Das ist ein Punkt, wo ich meine, da wäre möglicherweise auch noch Entwicklungsbedarf da oder Wiederentwicklungsbedarf da.
Also reden tun wir viel. Das ist nur die Frage, ob das Sinn hat und ob wir nicht viel aneinander vorbeireden. Ja.
Ich will vielleicht zum Schluss noch mal einen Punkt ansprechen, den Sie ja auch als Forderung haben, das politische Engagement, so wie Sie gerade auch gesagt haben, mit mehr Verantwortung für den einzelnen Bürger zu stärken, das politische Engagement insgesamt zu stärken. Und da will ich mal vor allem den Jugendbereich noch mal ansprechen. Ich komme auf den Anfang zurück unseres Gesprächs. Wo sehen Sie denn Möglichkeiten, gerade bei Jugendlichen, wieder mehr Vertrauen und mehr Sympathie für die Politik zu gewinnen?
Ja, weil Jugend hat ja, ist ja immer noch das Vorbild, auch entscheidend. Also ist natürlich auch das Vorbild wichtig, und da kann natürlich auch die Schule und letztlich auch wir selber ein Stück mit dazu beitragen. Wir im Bayerischen Landtag versuchen ja auch, also jungen Leuten eben Politik auch schmackhaft zu machen, es auch interessant zu machen für sie. Wir laden sie ja auch ein in den Bayerischen Landtag, damit sie eben auch lernen, wie wird dort gearbeitet, wie setzt sich eine Demokratie zusammen. Und ich meine, ich komme aus der kirchlichen Jugendarbeit und ich möchte diese Zeit und diese Jahre auch nie müssen. weil ich da wirklich auch das politische Rüstzeug mitbekommen habe. Gerade auch wir in der kirchlichen Jugendarbeit können mit dazu beitragen, dass wir eben demokratische Spielregeln lernen, dass wir uns in demokratische Spielregeln auch einarbeiten und dass wir dann auch immer bereit sind, eben dann auch einmal aus der Jugendarbeit heraus einfach zu sagen, jawohl, ich will auch ein Stück mit dazu beitragen, die Demokratie zu stärken und nicht nur mich persönlich zu sehen, sondern einfach auch mit dafür sorgen, dass wir in eine Zukunft gehen, in einer Demokratie, wo die Wirtschaftlichkeit gesehen werden muss, wo aber auch die Menschlichkeit und die Humanität nicht außer Acht gelassen werden darf. Also immer getreu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft.
Vielen Dank. Also ich habe es jetzt als jemand erlebt, der sagt, wir müssen quasi auch in Jugendarbeit investieren, weil Jugendarbeit einer der Grundpfeiler ist für politisches Engagement, für die Übernahme von Verantwortung. Sie sind ein Musterbeispiel dafür, bis zu welchem Amt man auch kommen kann, wenn man sich mal in der Jugendarbeit engagiert hatte. Man kann Landtagspräsidentin eines so schönen Landes wie Bayern werden. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in diesem Amt. Eine gute weitere Amtszeit vielleicht nochmal, weil wir sehen, Sie haben das Herz wirklich bei den Menschen und sprechen die Punkte an, die wirklich hier auch viele Teilnehmer des Ökumenischen Kirchentags als wichtige zentrale Fragen betrachten. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Danke schön.
Ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken und möchte ein bisschen was mitgeben aus unserer Arbeit.
Ja.
Ein wichtiger Teil sind unsere Hochschuldialoge, wo wir wichtige Themen der Gesellschaft anpacken. Also das ist ein Teil. Sie gucken es mal durch. Ich will Sie nicht belasten, nur für Information, was Sie brauchen können.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wenn Sie uns noch für unser Stammbuch ein Autogramm hinterlassen oder wenn Sie was dazu schreiben wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Amberg ist ein Näher hergekommen, der unbedingt heute bei der Veranstaltung dabei sein will, weil sie und seine Frau kennt, das ist unser Herbert Hartl.
Ja, ja.
Wenn Sie sich noch erinnern,